Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also, macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich muss mich entschuldigen, ich habe es letzte Woche Freitag nicht geschafft, die Folge zu veröffentlichen, weil ich krank geworden bin. Ich bin auch noch ein wenig angeschlagen, aber die Stimme ist jetzt erstmal weitestgehend wieder da. Deswegen wollte ich heute nachliefern. Und in der heutigen Folge soll es um so Schlafmythen gehen, die man des Öfteren hört, von denen ich natürlich mittlerweile denke, was für ein Quatsch, aber vielleicht hört ihr die ja auch irgendwo und wisst manchmal nicht ganz, wie ihr das einordnen sollt. Und deswegen lasst uns gar nicht so viel Zeit vertrödeln und direkt einsteigen. Vielleicht noch kurz vorab, wenn ihr noch Schlafmythen habt, die ich heute nicht erwähne, dann dürft ihr mir natürlich auch sehr gerne eine E-Mail schicken an info@schallsleep.de oder mich über Instagram kontaktieren. Da heiße ich schallsleep.katharinaschmidt und da dürft ihr mich natürlich auch gerne anschreiben und mir auch gerne folgen und ja, einfach euch weiter von mir berieseln lassen. Jetzt aber mal zum ersten Schlafmythos. Den kennen vielleicht viele von euch. Das ist so ein bisschen, dass man so früh wie es geht mit dem Brei anfangen soll oder dass man besser gesagt, also es geht erstmal darum, das Kind satt zu machen. Manche versuchen das, indem sie das Kind sehr schnell in die Beikost bringen. Viele aber auch, indem sie die Flasche andicken mit irgendwelchen Schmelzflocken oder ich habe das nie gemacht, deswegen habe ich da gar nicht mal so die Expertise, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Aber es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, um sein Kind zum Durchschlafen zu bewegen. Und unsere Eltern oder Großeltern haben das vielleicht noch so gehandhabt. Ich weiß gar nicht, wer auf diese Idee gekommen ist, dass man irgendwie ja eine sehr nährende, sättigende Flasche macht und das dem Kind gibt, wo man doch heutzutage weiß, dass man in den ersten 6 Monaten, soweit ich weiß, ausschließlich sein Kind mit Milch versorgen soll und natürlich auch noch darüber hinausgehend, wenn es denn möglich ist. Aber es gibt ja natürlich diese Beikost-Fahrpläne. Jeder hatte auch eine andere Meinung, eine andere Sicht drauf. Wir waren immer sehr pro Baby-led Weaning schon immer gewesen. Also unsere Kinder haben mit am Tisch gegessen, als sie Interesse gezeigt haben. Und solange sie das eben noch nicht wollten und da auch die Reifeanzeichen noch nicht für erfüllt haben, haben wir ja unsere Kinder, also ich zumindest, wir haben unsere Kinder gestillt. Und das hat für uns wunderbar gepasst. Das muss nicht der Weg für jeden anderen sein. Nichtsdestotrotz denke ich, muss man nicht einem 4 Monate alten Baby schon irgendwie eine nahrhafte Flasche zubereiten, damit es im Fresskoma landet, denn nichts anderes wäre es am Ende. Natürlich gibt es da einen kleinen Zusammenhang mit, das Baby ist so satt, dass es nichts anderes mehr kann außer schlafen, aber da muss man doch ganz ehrlich sich fragen, will man das? Ist das der Anspruch? Und wenn man sich mit dem Schlaf auseinandersetzt, dann wird relativ schnell klar, dass eine Gehirnreife ausschlaggebend dafür ist, ob ein Kind zuverlässig und länger am Stück die Schlafzyklen verbinden kann und nicht, dass der Magen bis zum Ende voll ist, das Kind vielleicht sogar Bauchweh hat und sich deswegen nicht mehr rührt. Also das ist für mich der Mythos Nummer 1, dass man den Brei so nahrhaft wie möglich macht, damit das Kind gesättigt ist oder die Flasche nimmt und dann noch Schmelzflocken reinmacht und so weiter. Eure Kinder signalisieren euch, was sie brauchen und gerade auch, was, finde ich, Essen angeht oder intuitives Essen lernen, sollte man da nicht irgendwie falsche Wege gehen am Anfang, wenn ein Kind noch so klein ist. Das halte ich für total fatal. Und wenn euch das jemand rät, bitte sofort Abstand nehmen. Das sind immer so persönliche Anekdoten, die jemand damit zum Besten gibt. Er hat damit die Erfahrung gemacht, es hat für ihn geklappt. Das muss nicht euer Weg sein und sollte es an der Stelle auch nicht sein. Übrigens auch Milch verdünnen in der Flasche jetzt zum Beispiel, weil bei der Brust kann man das ja nicht gezielt. Aber es gibt ja auch ziemlich viele, die Milch verdünnen dann, um so ein bisschen hervorzuheben, damit kann mich mein Kind von der Flasche entwöhnen am Ende, ist auch nicht der richtige Weg. Nur das vorab. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber sowohl zu sehr anreichern als auch auf einmal verdünnen, finde ich nicht den richtigen Weg, um irgendwie das Schlafen zu herbeizuführen, das bessere Schlafen. Mythos Nummer 2. Dein Kind muss abends ein Bad nehmen, damit es besser schlafen kann. Ich habe das noch nicht so oft gehört, aber ich habe es schon gelesen. Und ja, es ist nicht so, dass dein Kind erst dann friedlich schlummert, wenn es gebadet hat. Natürlich ist Baden eine tolle Möglichkeit, auch zu entspannen, auch für uns Erwachsene. Aber in meinen Augen ist das nicht der zwingende Teil einer Routine. Außerdem, wenn wir jetzt mal von Hautgesundheit sprechen, ist häufiges Baden gar nicht so gut. Vielleicht hat das eure Kinderärztin oder euer Kinderarzt euch auch gesagt oder Hebamme, dass die Haut, die Babyhaut ist auch noch sehr empfindlich und es reicht, wenn man sein Kind ja vermutlich mit einem Lappen wischt und sanft reinigt, aber man musste jetzt nicht sein Kind jeden Tag baden. Natürlich ist Baden unter Aufsicht und mit der Begleitung eine tolle erste Erfahrung für dein Kind, weil es ja auch so ein Stück weit das geborgene Gefühl aus dem Mutterleib nochmal wieder mit reinbringt als Komponente. Denn im Bauch waren unsere Babys ja irgendwo auch schwerelos und stets wohlgewärmt. Und ein Bad zu nehmen kann das natürlich auch ein Stück weit wieder in Erinnerung vielleicht rufen und Entspannung herbeiführen. Trotzdem, unsere Kinder sind keine Wellness-Freaks sozusagen, die brauchen jetzt nicht jeden Abend ein Bad. Und ich finde auch, dass man damit Müdigkeitsanzeichen am Ende gar nicht mehr so gut deuten kann. Gerade bei kleineren Babys, die da doch relativ schnell müde und überreizt sind, stelle ich es mir relativ anstrengend vor, die jeden Abend in die Badewanne zu stecken, nur damit sie besser schlafen, zumal das sowieso nicht funktioniert. Also, Routinen können ganz kurz und knackig sein und Hauptsache es sind Abfolgen, die Sinn ergeben und die zu euch passen, aber ich bin eher Fan von kurzen Routinen mit Verlässlichkeit als jetzt irgendwie Routinen, die 10 Punkte beinhalten und man stresst sich dabei total. Und noch als kleiner Randtipp für die Routinen, bitte wechselt euch auch mal ab, also nicht nur der eine Partner, sondern auch der andere Partner, Teil, die eine Partnerin. Jetzt, wie soll man es jetzt ordentlich sagen? Also jede Person in dieser Partnerschaft kann die Routine durchführen, aber wechselt euch nicht an einem Tag ab. Also wenn ihr zum Beispiel Montag Person 1 das macht, dann macht das am Dienstag Person 2 und nicht am Montag Person 1 und 2 zusammen. Und ich finde, das bringt eine gewisse Unruhe mit rein. Und ich habe erlebt, dass Kinder das nicht als so entspannend empfinden. Deswegen abwechseln auf jeden Fall, aber pro Tag macht das dann eine Person. So, Mythos Nummer 3. Wenn dein Baby weint, geh nicht gleich hin. Es muss lernen, sich selbst zu beruhigen. Das ist ein ganz gemeiner Mythos, finde ich, denn das hört man fast überall. Also meine Oma, die ja nicht mehr lebt, hat das schon damals gesagt, als meine Schwester geweint hat. Sie meint immer zu meiner Mutter, geh nicht gleich hin, du verziehst sie, sie weiß, dass sie es mit dir machen kann und so weiter. Ich habe schon als Kind diese Aussagen sehr in Frage gestellt. Vielleicht ist es so diese kindliche Seele, die das nicht verstehen kann, warum man nicht hingehen soll, wenn jemand doch um Hilfe bittet. Aber heute weiß ich, dass das sehr, sehr, sehr traurige Aussagen waren von jemandem, der wahrscheinlich kein leichtes Leben damals hatte und eine andere Erziehung genossen hat und anderes Gedankengut mit aufgenommen hat. Trotzdem finde ich es schade, wenn man Eltern sowas noch sagt, denn wenn dein Kind nach dir weint, hat es ein Bedürfnis, in der Regel ein unerfülltes, und es braucht dich. Und nicht hinzugehen in der Hoffnung, dass es sich alleine beruhigt, ist eben nicht die Lösung. Vor allem, es gibt ja auch so diesen Satz, dein Kind schläft und wird wach und weint nach dir und dann sollst du so abwarten, bis du hingehst, damit es sich wieder allein beruhigt. Ich sage nicht, dass das nicht klappen kann, in einem Zeitrahmen von 30 Sekunden vielleicht, dass man da mal schaut, ist mein Kind gerade aus einem Leichtschlaf erwacht und findet auch wieder zurück. Ja, auf jeden Fall, da kann man kurz mal abwarten, aber man kann davon nicht ableiten, dass das Kind jetzt lernen würde, Zyklen zu verbinden, nur weil man nicht hingeht. Also das halte ich für kompletten Zufall. alles vor dem vierten oder fünften Lebensmonat ist schlaftechnisch kompletter Zufall. In der Zeit könnt ihr weder etwas beibringen, noch irgendwie super, super tolle Routinen und Gewohnheiten für die Zukunft festigen, noch davon ausgehen, dass wenn euer Kind jetzt was Tolles gelernt hat, dass es das ewig beherrschen wird. Also wenn dein Kind offensichtlich nach dir weint, nachdem es wach wird und dich einfach braucht, geh bitte auch hin. Also dein Kind lernt ja eher, ich melde mich und jemand ist verlässlich für mich da und hat auch Interesse an mir. Das ist das, was wir möchten, was unsere Kinder lernen. Und nicht, wenn ich was habe, kommt keiner. Also ja, deswegen, es gibt keinen großen Lerneffekt, wenn du quasi dich zurückhältst, wenn dein Kind im Schlaf weint, also wach wird und dann weint. Es gibt gar keinen Lerneffekt. Aber natürlich kann es sein, dass für diesen einen Moment, wenn dein Kind im Schlaf bisschen weinerlich ist und nach dir ruft, kann es sein, dass du dein Kind in dem Moment mehr unterstützt, wenn du nicht gleich hingehst, weil es noch gar nicht wach geworden wäre. Aber wenn es offensichtlich wach ist, darfst du gern zu deinem Kind gehen und es unterstützen. Ja. Mythos Nummer 4. Wenn dein Baby müde ist, weißt du das doch. Beziehungsweise Babys zeigen Müdigkeitsanzeichen. Und die sind ja alle ganz logisch und leicht zu erkennen. Nein, das ist nicht so. Kleinkinder können uns sagen, wenn sie müde sind, wenn der Spracherwerb schon vorhanden ist. Dann sagen sie oft doch, Mama, Papa, ich will ins Bett, ich bin müde, schlafen gehen und so. Klar, die können uns das zeigen. Aber Babys oder Kleinkinder, die noch nicht mit uns sprechen, die können uns das gar nicht immer so genau zeigen. Es gibt Feinzeichen, auf die wir achten können. Es gibt Müdigkeitsanzeichen, auf die wir achten können. Wir können aber nicht sagen, dass zum Beispiel Gähnen oder gerötete Augen oder Ohrenziehen definitiv bei einem Kind auf eine Müdigkeit hinweisen. Natürlich geht es in die Richtung, aber angenommen, dein Kind ist schon übermüdet, also vielleicht warst du in der Küche und hast den Geschirrspüler ausgeräumt und dein Kind lag oder saß auf dem Boden und hat sich an den Ohren gezogen, weil es müde ist oder war und du hast es nicht mitbekommen und 20 Minuten später rennt dein Kind im Raum herum und ist voll gut drauf. Und du denkst dir, ja, ist es noch gar nicht müde. Ja, du hast dann vielleicht aber das Ohrenziehen gar nicht mitbekommen und das Herumrennen und das Aufgedrehtsein ist dann schon der Cortisolanstieg und dein Kind ist voll in der Übermüdung drin. Damit will ich sagen, du kannst Übermüdung nicht immer sofort nur an einem Zeichen erkennen und manchmal zeigt dein Kind dir auch gar nichts. Also es gibt auch Kinder, hatte ich auch schon erlebt, die irgendwie relativ ausdruckslos sind für diesen Zeitraum und man das irgendwie nur erahnen kann anhand der Wachzeiten, die das Kind schon hinter sich hat. Also du kannst nicht alle Menschen verallgemeinern und pauschalisieren. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt ja auch Kinder, die sind sehr gereizt, wenn sie müde sind und andere wiederum, die sind sehr, sehr hyperaktiv. Und dann haben wir manchmal auch Phasen, wo die Kinder krank sind oder Zähne bekommen und auf einmal Müdigkeitsanzeichen anzeigen und wir sind das dann gar nicht gewöhnt und verstehen das erstmal gar nicht. Also es ist sehr, sehr individuell, es ist sehr unterschiedlich und natürlich solltest du dein Kind lesen lernen oder einigermaßen verstehen, aber das kannst du hoffentlich auch. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe ein Kind, das zeigt mir keine Müdigkeitsanzeichen, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das lesen soll, dann halte dich bitte ungefähr an die altersentsprechenden Wachzeiten. Da gibt es, ich weiß, viele Tabellen im Internet, nicht alle unterschreibe ich, aber so grob ist das ein Richtwert, sage ich mal. Und dann nimmst du einfach den Durchschnittswert und passt den an euch an. Letztlich ist natürlich dein Kind kein Versuchsobjekt und kein Lehrbuch kann dein Kind komplett erfassen. Aber du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du Müdigkeitsanzeichen nicht siehst. Ich kenne das selber, man sieht es nicht bei jedem Kind und das ist auch absolut in Ordnung. Und nur du kennst dein Kind am besten und vielleicht noch als Abschluss in diesem Satz, vergleicht euch auch nicht. Also ich glaube, es gibt nichts Demütigenderes, als sich mit anderen zu treffen oder in einer Krabbelgruppe zu sein und jeder erzählt, also mein Kind macht das und meins macht das und du sitzt dann da und denkst, meins macht das gar nicht, jetzt fühle ich mich irgendwie ausgegrenzt. Am besten gar nicht erst damit mitmachen und drauf einsteigen. Und dann lass uns jetzt mal zu Mythos Nummer 5 kommen. Du darfst niemals ein schlafendes Baby wecken. Weck es bloß nicht. So, Also ja, generell gibt es eigentlich keinen Grund, ein schlafendes Kind zu wecken. Also bei Neugeborenen vor allem finde ich es schwierig, da in den Schlaf einzugreifen. Aber es gibt schon auch Fälle, wo man Babys oder Neugeborene wecken muss, um sie zu füttern. Aber das sagt euch dann der Arzt, die Ärztin, die Hebamme. Das hat dann auch medizinischen Hintergrund. Dann ist es in meinen Augen auch mal erlaubt. Und ich sage nicht, dass das jetzt der Regelfall ist, aber es gibt Fälle, wo das Kind, dadurch, dass es nachts viele Wachphasen hat, tagsüber das alles mehr schläft, also quasi den Nachtschlaf in den Tag gelagert hat. Da reden wir jetzt aber davon, dass das irgendwie an, ich sag mal, 7 bis 10 aufeinanderfolgenden Tagen der Fall ist und ihr merkt und ihr wisst genau, das, was jetzt am Tag geschlafen wird, wurde in der Nacht verpasst. In so einem Fall finde ich es auch in Ordnung, mal zu wecken, um zu schauen, ob das was mit der Nacht macht oder ob sich das dann wieder ausgleicht. Ansonsten gibt es auch keinen Grund, Kinder aus dem Schlaf zu reißen. Das ist eine sehr prekäre Lage auch unter anderem, weil du nie weißt, aus welcher REM-Phase du dein Kind gerade rausreißt. Je schwieriger dein Kind zu wecken ist, desto bedeutsamer war der Schlaf gerade, vielleicht so als Faustregel. Und ich finde es sehr, sehr, sehr schwer, den richtigen Moment abzupassen und würde euch deswegen eigentlich nicht so gerne dazu raten, da herum zu experimentieren. Wenn du dein Kind wecken möchtest, musst du den Schlafzyklus wirklich genau kennen und kannst am Ende ja auch nur durch Versuch und Irrtum herausfinden, war das jetzt die richtige Zeit oder 10 Minuten früher. Ja, also wenn du kannst, weck dein Kind nicht, lass es schlafen. Jeder REM-Schlaf ist kostbar und der hat auch seine Richtigkeit. So, jetzt müssten wir bei Mythos Nummer 6 sein. Halt dein Baby, solange du kannst, abends wach und bringe es spät ins Bett, damit es morgens auch später aufsteht und du nicht noch einen Frühaufsteher hast. Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr tut euch damit überhaupt keinen Gefallen, wenn du dein Kind viel zu spät ins Bett bringst. Ich habe dazu schon sehr viele Beiträge auf Instagram geteilt. Dein Kind braucht zuverlässige Schlafangebote. Und vor allem, wenn dein Kind ohnehin schon ein Frühaufsteher ist, profitiert ihr mehr davon, wenn dein Kind rechtzeitig und in Klammern früh ins Bett kommt, auch am Abend, damit es dann morgens ausgeruht ist. Denn wenn du einen Frühaufsteher viel zu spät ins Bett bringen würdest, erstmal Klein A würde es wahrscheinlich immer noch früh aufstehen und Klein B, es könnte sein, dass die Nacht noch unruhiger ist, als sie es jetzt schon ist und dass dein Kind noch früher wach wird am Morgen. Also ich kann das überhaupt nicht empfehlen, ein Kind, was nicht dazu gemacht ist, länger auszuschlafen, noch abends lange wach zu halten, in der Hoffnung, dass es morgens länger schläft. Das ist ein ziemlich starker Denkfehler und der ist immer noch sehr weit verbreitet. Und ich würde euch sehr, sehr, sehr darum bitten, dem nicht nachzugehen und dem nicht zu glauben. Also bitte nicht machen. So, Mythos Nummer 7. Dreh dein Baby über Kopf um, damit es den Tag von der Nacht unterscheiden lernt und länger schläft. Ich habe das jetzt erst vor ein paar Tagen auf Instagram gesehen, so ganz unsinniges Reel. Mir tat es total leid und weh, überhaupt zu sehen, wie jemand sein Baby so kopfüber dreht. Ich würde es gar nicht fertig bringen, da sträubt sich alles in mir. Ich habe auch in dem Reel erklärt, wieso das nicht der richtige Weg ist, dass man sein Kind drehen soll für mehr Schlaf. Du darfst da gerne mal reingucken. Nur noch mal kurz hier, um das anzureißen. Dort wird irgendwie behauptet, dass wenn du dein Kind drehst, dass es dann so seinen inneren Zeitplan, den es hat, zurücksetzt und sich an den anpassen kann, den du außerhalb des Mutterleibs hast. Quasi dein Kind würde sofort verstehen, am Tag bin ich wach, in der Nacht wird geschlafen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Bis das soweit ist, dass dein Kind Tag und Nacht so unterscheiden kann, wie du es gerne hättest, vergehen mindestens 3 Jahre. Noch dazu kommt, dass unsere Kinder mit einem polyphasischem Schlafmuster auf die Welt kommen. Die sind dafür gemacht, kurz zu schlafen, zu essen und weiter zu schlafen, während wir als Erwachsene den monophasischen Schlaf haben. Wir schlafen viele Stunden am Stück. Und das ist für uns erholsam. Für dein Kind ist dieses Muster noch nicht erreicht. Es wird lange dauern, bis es soweit ist, ja. Also dafür müsstest du dann auch den Tagschlaf zum Beispiel gar nicht mehr haben. Das dauert. Und erst dann kann es sich die Schlafzeit, die es benötigt, komplett am Stück nehmen. Das heißt nicht, dass dein Kind erst mit 3 Jahren durchschläft, aber bis du zuverlässigen Schlaf hast, dauert das ein bisschen. Und durch so eine kleine Drehung vornüber werden wir es wohl kaum dazu bringen, dass die Gehirnreife angekurbelt wird. Ich hatte da mal so einen Arztbesuch damals. Das war so ein Kinderarzt alter Schule. Der hat unsere Kinder an den Füßen gehoben und kopfüber nach unten gehalten zur Untersuchung. Ich konnte es mir kaum mit ansehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das heute noch so mitmachen würde und zulassen würde. Es war absolut creepy. Und warum ich das erzähle ist, da hatten die ja auch diese Kopfüberpositionen und wurden wieder rumgedreht. Besser geschlafen haben meine Kinder dadurch auf jeden Fall nicht. Und wie ich auch schon im Reel gesagt habe, ich finde es total fahrlässig, das an Leute weiterzugeben. Erstmal ist es ja schon so, dass wenn man einen Account hat auf Instagram, dass man da ein bisschen Verantwortung hat. Ich will das auch nicht immer komplett auf mich ummünzen, weil ich es auch so ein bisschen von mir wegweise, dass ich für jeden Verantwortung übernehmen soll. Es ist auch schwierig, dem immer gerecht zu werden. Aber wenn man jetzt so einen Tipp teilt, dann, also ich könnte es mir nicht verzeihen, sowas zu teilen und jemand versucht das und lässt sein Kind vielleicht irgendwie fallen oder verletzt es am Köpfchen oder irgendwas im Nacken wird eingeklemmt. Ich weiß es nicht. Da kann ja irgendwie alles passieren. Und ich könnte das nicht mit mir selbst gut ausmachen, wenn ich wüsste, ich habe das geteilt und andere machen mir das nach und das geht schief. Natürlich will ich niemandem unterstellen, dass er nicht in der Lage ist, sein Kind zu halten, aber trotzdem finde ich, ist das ein sehr fahrlässiger Tipp. Und es ist einfach ein Ammenmärchen. Das kommt doch alles aus der Zeit von früher, als man noch gesagt hat, mach das so oder so, geh nicht zu deinem Kind, verwöhne es nicht zu sehr, dreh es einfach um, damit es sein, also es ist so ein richtig, also es kommt mir vor wie so eine richtige Bauernregel, so richtig, als würde man abergläubisch sein. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man, also wie kommt man denn auf die Idee, nur weil ich jemanden umdrehe, ist irgendwie der ganze Zeitplan neu geordnet. Was natürlich gut ist, das habe ich auch gesagt, dein Kind braucht Reize, sensorische Reize, taktile Reize. Es ist für dein Kind gut, wenn es deine Körpernähe hat, den Druck deiner Hand spürt, wenn es merkt, dass es gehalten wird. Das Saugen an einem Schnuller an der Brust ist gut. Also natürlich wollen wir unseren Kindern Reizen bieten, damit sie sich regulieren, durch unsere Hilfe regulieren. Aber so eine Rolle vorwärts oder so, das ist es eben nicht. Also das wollte ich jetzt an der Stelle heute auch nochmal einfließen lassen. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr Tipps von demnächst erscheinen in Social Media. Und ich hoffe, dass viele von euch das von vornherein als lächerlich abtun, aber trotzdem wollte ich es jetzt hier nochmal gesagt haben. Und jetzt der allerletzte Mythos. Du hast einmal einen schlechten Schläfer und er wird immer ein schlechter Schläfer sein. Vielleicht sollten wir auch Schläferin sagen. Ich finde, Kinder sind per se keine schlechten SchläferInnen. Kinder schlafen so, wie die Natur es vorgesehen hat. Die Natur hat nicht vorgesehen, dass sie durchschlafen sollen, weil sie Nahrung brauchen und Rückhalt und Sicherheit. Denn es gab damals Fressfeinde und ein unreifes System, von dem erwarte ich nicht, dass er schon so funktionieren kann wie ich. Deswegen sind für mich Babys und Kleinkinder keine schlechten SchläferInnen. Ich will das an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Ich weiß, viele von euch melden sich auch bei mir und sagen, ich glaube, mein Kind ist ein schlechter Schläfer. Ich kann auch verstehen, wo der Satz herkommt. Ich kann dir trotzdem sagen, nein, dein Kind ist kein schlechter Schläfer, keine schlechte Schläferin. Dein Kind schläft vermutlich relativ normal, nur du weißt noch nicht so genau, mit welchen Maßnahmen und Tipps und Tricks du da rauskommst und es euch so leicht wie möglich machen kannst. Und ja, an der Stelle, wenn du Hilfe brauchst in eurer Situation und du nicht weiter weißt, dann würde ich mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Du kannst mich unter meiner Seite www.childsleep.de erreichen. Schreib mir doch gerne unter mein Kontaktformular deine Situation. Ich habe da Fragen reingemacht, da kannst du genau schauen, was ich abfrage. Und dann, ja, melde dich doch gerne bei mir. Verena und ich, wir melden uns schnell zurück mit einer Analyse, mit einem Handlungsvorschlag, welche Beratung zu dir passt, wie wir das, wie es dann weitergehen kann, wirst du dann wissen. Und ja, wir geben auch unser Go, ob man buchen darf oder nicht. Also uns ist es wichtig, dass nicht einfach jeder eine Beratung bei uns bucht, wenn wir uns nicht in der Lage sehen, den Fall zu lösen. Vielleicht an der Stelle nochmal das gesagt. Ja, und das soll es jetzt für die Folge auch schon gewesen sein. Ich wollte einfach mal so die blödesten Schlafmythen zusammentragen, die ich so kenne. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar habt, lasst es mich gerne wissen. Und dann wünsche ich euch jetzt an der Stelle noch einen wunderbaren Start in die neue Woche. Die nächste Folge kommt ganz sicher auch bald. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, mir nach dem Hören der Folge eine tolle Bewertung dazulassen. Ich freue mich über 5 Sterne und ich freue mich über euer Abo, damit wir ja uns bald wieder hören und ihr keine Folge mehr verpasst. Und in diesem Sinne, habt noch einen wunderbaren Tag und bis bald. Tschüss!